verdient wie viel und warum eigentlich, was lange ein gut gehütetes Geheimnis war und besonders in Deutschland ein klassisches Tabuthema. Da soll die neue EU-Entgelttransparenzrichtlinie ab Juni 2026 für Transparenz sorgen. Was das für Finanzdienstleister bedeutet und wie sie sich jetzt darauf vorbereiten sollten, darüber sprechen wir heute im ZEB-Podcast Sound of Finance. Mein Name ist Johanna Sabo, ich bin Beraterin im ZEB und freue mich heute ganz herzlich, meinen Gast Christian Kossendey begrüßen zu dürfen. Er ist Experte für das Thema. Christian ist Jurist und Senior Manager im ZEB. Lieber Christian, herzlich willkommen heute bei uns im Podcast.
Ja, hallo Johanna, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich dabei zu sein und freue mich natürlich über das Interesse an dem Thema.
Super, dann lass uns einmal ganz von vorne anfangen, Christian. Wo kommt das Thema Entgelttransparenz eigentlich her und worum geht es denn bei der neuen Entgelttransparenzrichtlinie im Kern?
Ja, das ist ja gleich eine ganz große Frage zum Einstieg. Ja, also im Thema Entgelttransparenz wird deswegen heiß, gerade im Moment in Deutschland, weil es seit 2023 diese EU-Entgelttransparenz-Richtlinie gibt, also letztlich eine EU-Richtlinie mit dem technischen Namen 2023-79. Und dort hat im Prinzip man auf europäischer Ebene beschlossen, dass im Thema Entgelttransparenz mehr passieren muss und dieses Thema dann den Ländern, den EU-Ländern zur Umsetzung gegeben mit einer Dreijahresfrist. Das heißt, am 6. Juni ist sie verabschiedet worden und das heißt, am 7. Juni 2026, also jetzt quasi im Moment, ist sie in den Ländern umzusetzen. Und worum geht's in der EU-Transparenzrichtlinie? Also wenn man es auf einen Satz zusammenbringen will, dann geht es letztlich darum, gleiches Geld für gleichwertige Arbeit. So ganz high level.
Und wir haben ja eigentlich in Deutschland schon ein Entgelttransparenzgesetz. Wozu braucht es jetzt diese EU-Richtlinie und was wird dadurch eigentlich anders?
Also das Entgelttransparenzgesetz, da hast du recht, das gibt es tatsächlich schon relativ lange. Das haben wir, glaube ich, seit 2017 ist das schon in Kraft. Und das hat sich in der Praxis eigentlich als Papiertiger erwiesen. Die Rechte, Auskunftsrechte, die man da hat, die sind schon an sehr enge, als Mitarbeiter jetzt, an sehr enge Voraussetzungen geknüpft. Und ich bin als Mitarbeitender immer in dieser Situation, dass ich dem Unternehmen irgendwie nachweisen muss, du sag mal, im Sinne von gleiches Geld für gleiche Arbeit, muss ich dir jetzt nachweisen, dass da irgendwie was nicht stimmt. Und die Entgelttransparenzrichtlinie sagt jetzt eigentlich umgekehrt, ich als Unternehmen muss jetzt dem Mitarbeitenden nachweisen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass ich mein Haus bestellt habe und dass diese ganze Vergütungsthematik ein regelbasierter Prozess ist. Also ich muss meine Regeln offenlegen. Warum verdienst du eigentlich auf der Stelle, auf der du bist, das, was du verdienst und was und warum verdienen eigentlich die Kollegen und Kolleginnen rechts und links? Das ist eigentlich so der wesentliche Game Changer, dass ich jetzt als Unternehmen hier deutlich mehr Pflichten ins Buch geschrieben bekomme.
So wie ich verstehe, auch eine Beweislastumkehr. Also ich kann mich als Unternehmen nicht zurücklehnen, sondern ich muss dann beweisen, was meine Pflichten sind, richtig?
Ja, genau. Ich muss letztlich die Regeln, wonach ich Vergütung bemesse, wie Vergütung eigentlich, also warum verdient man einen Betrag X und nicht einen Betrag X plus 20 Euro. Also wie kommt das Gehalt zustande? Diese Strukturen muss ich offenlegen und die müssen halt transparent sein, die müssen objektiv sein, die müssen diskriminierungsfrei sein. Also solche Regeln, bei mir verdienen Frauen durchschnittlich oder grundsätzlich mal 20% weniger. Das ist natürlich auch eine Regel, aber das ist natürlich keine zulässige Regel. Also es geht schon darum zu sagen, insbesondere Männer und Frauen, aber eben auch alle, die den gleichen Job machen, um das mal ganz untechnisch auszudrücken, sollen die Sicherheit haben, dass sie auch das gleiche Geld verdienen.
Ja, Also zusammengefasst, wir haben eigentlich schon in Deutschland seit 2017 ein Entgelttransparenzgesetz, was aber, wie du gesagt hast, eher ein Schubladenkonzept ist sozusagen. 2023 hat dann die EU gesagt, wir brauchen dazu eine neue Richtlinie, und die einzelnen Länder hatten jetzt bis eigentlich 7. Juni die Pflicht, das Ganze umzusetzen.
Ja.
Jetzt haben wir aber gerade auch die Information bekommen, dass die Bundesregierung mitgeteilt hat, dass sich die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie verzögert. Also was du gerade gesagt hast, diese 3-Jahres-Frist, die EU-Richtlinie bis zum 7. Juni umzusetzen, das ist nicht erfolgt. Also es wird kein Gesetz geben, was fristgerecht in Kraft tritt. Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Unternehmen? Heißt das, ich kann mich jetzt noch mal ein bisschen zurücklehnen und sagen, solange es noch kein Gesetz gibt, muss ich ja noch nichts machen? Oder wie gehen wir da jetzt vor?
Ja, das könnte man meinen, und wer das jetzt tut und sich zurücklehnt, insbesondere wenn man jetzt eine Bank wäre oder eine Sparkasse, in der Finanzdienstleistung arbeitet, dann wäre das keine gute Entscheidung, sondern sogar eine sehr hochriskante Entscheidung. Letztlich ist es ja so, die Länder sollten das umsetzen. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn ein Land sowas nicht umsetzt? Für die Bundesregierung heißt das jetzt erstmal, sie wird vermutlich ein Vertragsverletzungsverfahren bekommen und Sanktionen, vermutlich Strafzahlungen von der EU aufgebrummt bekommen. Aber das nutzt uns ja jetzt dann im Thema Entgelttransparenz im Inland jetzt erstmal nichts mehr. Die Bundesregierung hat es noch nicht umgesetzt, vermutlich, weil sie die Arbeitgeber nicht noch mehr verärgern will. Aktuell ist die Stimmung ja nicht so besonders gut, was die aktuelle Bundesregierung angeht. Und deswegen hat man jetzt zunächst mal gesagt, wir holen uns eine Expertenkommission, die mit dem sperrigen Titel Bürokratiearme Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie einmal prüfen sollte, wie kann man denn diese EU-Richtlinie jetzt in ein nationales Recht übersetzen und möglichst wenig Zusatzaufwand kreieren. Und die haben dann im Oktober 25, also eigentlich noch rechtzeitig, ihren Abschlussbericht vorgelegt. Diese Kommission war sehr bunt besetzt. Also da waren natürlich Gewerkschaftsvertreter drin, Arbeitgebervertreter. Und man hat das Thema von sehr vielen Seiten angeschaut und hat dann eben entsprechende Vorschläge gemacht für die Umsetzung. Aber das hat eben noch keinen Eingang gefunden in irgendein Gesetz. So, und jetzt haben wir eine ganz merkwürdige Situation. Denn ein Gericht wird, wenn es jetzt sich mit Themen der Entgelttransparenz befasst, diese EU-Richtlinie, obwohl sie eben noch nicht in nationales Recht umgesetzt wurde, bei der Auslegung, also was gilt, welche Regeln sollten hier eigentlich angewendet werden, wird sie diese Richtlinie, wird ein Gericht das heranziehen. Und noch schlimmer, wenn ich ein öffentlicher Arbeitgeber bin, also das heißt, ich bin jetzt ein Unternehmen, das dem Staat gehört. Ein gutes Indiz ist, ich bin im Tarifvertrag für einen öffentlichen Dienst. Die Sparkassen beispielsweise fallen da drunter. Dann gilt die Richtlinie direkt, weil die Idee ist, der Staat hätte das umsetzen müssen. Der Staat hat das nicht gemacht. Dann gilt aber zumindest mal in den staatlichen Unternehmen, wenn man die so nennen will, diese Richtlinie jetzt direkt. Und was das jetzt bedeutet, da kann man dann mal in die Richtlinie selber reinschauen. Da kommen ganz umfangreiche Pflichten und da entsteht jetzt ein Umsetzungsdruck, ohne dass man genau weiß, wie es geht.
Lass uns gleich auch nochmal tiefer reinschauen, was konkreter für Pflichten für die Unternehmen entstehen. Aber habe ich dich da jetzt richtig verstanden, wenn ich jetzt beispielsweise in einer Sparkasse arbeite und anzweifle, dass hier alles der EU-Entgelttransparenzrichtlinie entspricht, was die Vergütung angeht, und jetzt gegen meinen Arbeitgeber klagen würde, obwohl es kein Gesetz in Deutschland gibt dazu, würde das Gericht sich dann auf die EU-Entgelttransparenzrichtlinie beziehen? Ist das richtig?
Okay, also das würde zunächst mal für mich als Mitarbeitenden würde das so losgehen, dass ich erstmal ein Auskunftsersuchen stelle. Und das muss ich natürlich im Rahmen der geltenden Gesetze weiterhin Entgelttransparenzgesetz machen. Wenn ich aber weiß, mein Kollege, meine Kollegin verdient deutlich anders als ich, dann kann ich auch den sogenannten Paarvergleich machen und den Arbeitgeber direkt darauf hinweisen und sagen, du, ich glaube, ich verdiene hier gerade weniger als jemand, der wirklich eine gleichwertige Arbeit macht. Und dazu gab es auch im letzten Jahr schon interessante Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht, wo man sowas zugelassen hat und dann bei der Auslegung der Lage schon die EU-Richtlinie herangezogen hat. Und das war für den Arbeitgeber dort in dem Verfahren eine große Überraschung, weil man sich sozusagen darauf verlassen hat, ja, das ist ja noch eine Richtlinie, die ist ja noch gar nicht umgesetzt und deswegen gilt es ja für mich noch gar nicht.
Ja, das heißt ja schon eine sehr verwirrende, komplexe Situation, die wir hier gerade haben. Wir haben kein geltendes deutsches Recht. Gleichzeitig gilt trotzdem schon die Regelungen aus der EU-Richtlinie und die kann jetzt eben auch schon rangezogen werden.
Ja, genau. Und natürlich ist jetzt bei dieser, insbesondere bei der Direktwirkung, bei öffentlichen Arbeitgebern, ist natürlich höchst umstritten. Juristen streiten sich immer gerne. Höchst umstritten, was denn nun in welchem Umfang gilt. Aber dass sie Geltung hat und dass sie auf jeden Fall bei der Auslegung herangezogen wird, das ist unstrittig. Das ist, also da sind sich dann die Juristen auch tatsächlich alle mal einig. Und die Message muss dann natürlich sein, wir sollten, wenn wir ein Unternehmen haben, das unter diesen Geltungsbereich der Entgelttransparenzrichtlinie fällt, dann ist jetzt eigentlich Zeit zu handeln und sich darauf vorzubereiten. Denn diese Entgelttransparenzrichtlinie bietet dem nationalen Umsetzer, also wenn Deutschland das dann umsetzt, nur relativ wenig Spielraum bei der Ausgestaltung. Also ich habe da noch die eine oder andere Detailfrage, die ich national entscheiden kann. Aber die großen Klopper, wenn man das mal so nennen will, die sind festgesetzt auf EU-Ebene. Und da gibt es auch keine Öffnungsklauseln. Also da kann ich jetzt national nicht abweichen und sagen, ja, schön, dass ihr das so wollt, aber das hätte ich jetzt hier gerne mal anders geregelt. Das wird nicht passieren. Und insofern, klar kann man jetzt abwarten, was der nationale Gesetzgeber in sein Gesetz schreibt, aber es gibt eigentlich keinen Grund zu warten, weil klar sein wird, was da drin steht.
Tatsächlich schon ein Mythos, den wir dann quasi enttarnt haben. Das ist nämlich was wir ganz häufig auch gerade in Gesprächen hören. Es gibt ja noch keine deutsche Gesetzgebung dazu, das heißt, wir müssen noch nichts tun. Da hast du jetzt schon mal ganz klar gesagt, das ist nicht der Fall. Man sollte direkt loslegen. Und das auch schon gesagt, das ist eher ein Game Changer als ein schleichender Prozess, eine schleichende Umstellung. Ja. Was sind denn diese großen Themen, die jetzt auf die Unternehmen, auf die Finanzdienstleister zukommen? Also was müssen sie jetzt machen? Was ändert sich konkret?
Genau, jetzt haben wir schon ganz viel über die technischen Dinge drumherum gesprochen und noch gar nicht mal gesagt, was steht eigentlich drin. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Status quo, dann kann man zum einen sagen, wir werden eine massive Ausweitung des Adressatenkreises bekommen und das wird sich insbesondere für mittelständische Unternehmen auswirken. Das heißt, die Auskunftsrechte von Mitarbeitern, die gelten künftig für alle Arbeitgeber, größenunabhängig. Da gibt es in der heutigen Rechtslage gibt's da Beschränkungen, also nicht jeder Arbeitgeber muss da Auskunft geben. Das ändert sich und wenn ich auch nur 100 Mitarbeiter, Köpfe, nicht sozusagen Vollzeitstellen, also wenn ich 100 Köpfe beschäftige, dann kommen umfangreiche Berichtspflichten auf mich zu. Das ändert sich auf jeden Fall. Der zweite große Punkt ist eine Transparenz im Recruiting. Das heißt, es wird eine Pflicht geben, vor dem ersten Bewerbungsgespräch das Einstiegsentgelt offenzulegen. Also letztlich zu sagen, die Stelle, die ich hier ausgeschrieben habe, was kann man denn da verdienen? Und ich darf beispielsweise im Gespräch mit dem Bewerber zukünftig nicht mehr nach dem bisherigen Entgelt fragen oder nach Gehaltsvorstellung. Logik dahinter ist, wenn ich ja meine Stellen alle bewertet habe und sage, wie viel verdient man denn hier für welche Arbeit, dann gibt es ja auch tatsächlich gar keinen Verhandlungsspielraum mehr, sondern dann habe ich ja den Stuhl, der frei ist, definiert, da hängt ein Preisschild dran und ein Bewerber, eine Bewerberin muss dann mit diesem Preisschild leben oder auch nicht. So, der nächste Punkt sind dann umfangreiche Auskunftsansprüche. Da kann ich also mein eigenes Entgelt abfragen. Ich kann aber auch durchschnittliches Entgelt vergleichbarer Tätigkeiten fragen. Wenn ich schon weiß, was rechts und links verdient wird, kann ich sogar ganz gezielt paar Vergleiche anstellen. Und man kann damit rechnen, es wird ein deutlich höheres Anfrageaufkommen geben. Und ich brauche jetzt als Unternehmen eine ganz saubere Datenbasis, damit ich wirklich sagen kann, der oder diejenige, die jetzt gerade gefragt haben, mit wem muss ich sie oder ihn jetzt eigentlich vergleichen und wo sind dann die entsprechenden Unterlagen, Daten, damit ich eben diese Auskunftsansprüche bedienen kann.
Ja, also vier große Punkte, die ich da jetzt rausgehört habe. Der Adressatenkreis erweitert sich enorm. Also ich muss nur 100 Personen bei mir im Unternehmen beschäftigen und fall dann schon unter diese neue EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Ja. Ausgeweitete Berichtspflichten, Auswirkungen im Recruiting insbesondere oder natürlich mit Bezug auf die Gehaltsangaben und Nachfragen und Auskunftsansprüche, die Mitarbeiter dann des Unternehmens haben.
Genau, und die Richtlinie macht da noch nicht Stopp, weil es geht natürlich noch weiter.
Noch nicht.
Man muss letztlich transparente Vergütungsstrukturen haben und das heißt, ich brauche im Prinzip für alle Entgeltbestandteile, Fix, Variable, Benefits, Dienstwagen, weiß ich nicht, was es alles gibt, brauche ich konsistente Eingruppierungs- und Grading-Systeme. Das heißt, ich muss Merkmale haben, die auch in der Entgelttransparenzrichtlinie schon hinterlegt sind. Das heißt, ich muss anhand von Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen meine Stellen bewerten und sagen, diese Stelle, weil eben dort folgende Kompetenzen oder Belastungen oder Verantwortung verortet sind, von den Anforderungen her ist so vergütet und die andere Stelle eben dann anders oder gleich. Und wie gesagt, das muss ich halt für meine Gesamtheit aller Beschäftigten haben. Das heißt, wer heute im Tarifvertrag ist, der wähnt sich zunächst mal sicher, habe ich aber dann Mitarbeitende im außertariflichen Bereich, dann gelten da natürlich diese Regeln aus dem Tarifvertrag für eine Eingruppierung nicht mehr. Und dann brauche ich da ein eigenes System, das ich dann definieren muss. Und Achtung, das ist mitbestimmt. Da, das ist also auch nicht einfach, dass ich mir das mal eben schnell aufschreibe, sondern da muss ich auch dann tatsächlich, wenn ich eine Mitbestimmung im Betrieb habe, auch meinen Sozialpartner entsprechend einbinden. Dann gibt es noch umfangreiche Berichtspflichten und eine Entgeltbewertung. Das heißt, man muss ab 100 Beschäftigten alle 3 Jahre einen Gender Pay Gap Bericht schreiben. Und wenn dieser Pay Gap über 5% liegt, dann gibt es eine Pflicht zur Entgeltbewertung. Und habe ich mehr als 250 Mitarbeiter, muss ich das sogar jährlich machen. Also hier kommt jetzt wirklich Druck auf die Arbeitgeberseite, die Strukturen offenzulegen, genau nachzuweisen, dass es keine Diskriminierungstatbestände gibt, was die Vergütung angeht und das wirklich alles aufschreiben, zugänglich machen für Mitarbeiter und für die Öffentlichkeit. So, und dann, letzter Punkt, gibt es die schon eingangs erwähnte Beweislastumkehr. Also letztlich muss ich als Unternehmen nachweisen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht und nicht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die Fragen müssen dem Arbeitgeber nachweisen, dass was nicht richtig läuft. Und es hängen jetzt ganz andere Haftungsrisiken da. Also das heißt, wenn wir zwei beispielsweise gleichwertige Arbeit machen und du würdest rausfinden, ach, der verdient ja viel mehr als ich, dann würde das Unternehmen nicht nur verpflichtet sein, für die Zukunft uns beiden das gleiche Gehalt zu zahlen, sondern auch für die Vergangenheit, das heißt rückwirkende Schadenersatzansprüche. Das heißt, wenn dieser Ungleichtatbestand zwischen uns jetzt schon eine Weile läuft, dann hättest du entsprechend auch einen Anspruch für die Vergangenheit auf Kompensation. Die Richtlinie sagt extra, es soll wehtun. Es soll wirklich ein Druck entstehen, die Ungleichheiten, die möglicherweise in der Vergütung drin sind, rauszunehmen.
Du hast ja gerade das Thema Tarife schon angesprochen und ich habe da an die Regionalbanken gedacht, die Sparkassen, Volksbanken, die ja eigentlich im Tarif sich befinden. Also da ist ein Großteil der Mitarbeitenden ja durch den Tarif eingruppiert und in der Eingruppierung haben wir ja genau schon das, was du auch gerade beschrieben hast. Die Stellen werden bewertet, basierend auf Kompetenzen, auf Tätigkeiten etc. Also wir haben da eine ganz klare Korrelation zwischen der Stelle, den Aufgaben, die ich mache und dem Gehalt, was ich verdiene und nicht zwischen der Person und dem Gehalt, was ja das ist, wo die Entgelttransparenzrichtlinie gegenwirken will. Heißt das für die Mitarbeitenden, die sich im Tarif befinden, muss ich eigentlich als Finanzdienstleister aktuell nichts tun?
Das kann man so nicht sagen. Ich hole mal ein bisschen aus. Die Expertenkommission, die die Bundesregierung befragt hat, wie man das denn nun alles umsetzen kann, hat sich für ein sogenanntes Tarifvertragsprivileg ausgesprochen. Das heißt, die haben gesagt, wenn ein Unternehmen doch in einem Tarifvertrag drin ist, dann kann man doch eigentlich darauf vertrauen, dass die Tarifvertragsparteien, also typischerweise eine Gewerkschaft und einen Arbeitgeberverband, dass diese Tarifvertragsparteien diskriminierungsfreie Entgeltsysteme aufsetzen. Und tatsächlich, also jetzt insbesondere, wenn wir über Regionalbanken sprechen und da mal in die Tarifverträge gucken, da würde ich mich jetzt tatsächlich schwer tun, Diskriminierungstatbestände zu finden, weil da ja nicht drin steht, hier gibt es eine Vergütungstabelle für Frauen und hier gibt es eine für Männer und die für die Männer ist natürlich höher oder sowas.
Oder andersrum.
Sowas spielt da ja eigentlich keine Rolle. Und ich sag mal so, meine Einschätzung wäre, wenn ich in einem Tarifvertrag drin bin und diesen Tarifvertrag, und das wäre jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, diesen Tarifvertrag auch wirklich so anwende, wie er da geschrieben steht, dann bin ich schon mal ziemlich safe. Problem ist, dass viele der, insbesondere der Banken, sagen, ja, das tarifliche System, das wenden wir ja schon an und wir kopieren auch ein, aber oftmals reicht das nicht. Der Markt verlangt da mehr Geld und dann fängt man an mit sogenannten außertariflichen Zulagen, die Gehälter in Anführungszeichen zu frisieren. Das heißt, ich bin dann zwar eingruppiert in eine Vergütungsgruppe, Entgeltgruppe, bekomme dann aber noch irgendwie so einen kleinen Zuschlag, nochmal 400 Euro persönliche Zulage und so weiter. Und das ist natürlich dann, wenn wir Richtung Entgelttransparenz gucken, quasi eine Zulage aus dem Giftschrank. Denn die Begründung, warum bekommt der denn jetzt eigentlich 400 Euro Zulage und die Person, die daneben arbeitet und genau den gleichen Job macht, warum bekommt die das jetzt eigentlich nicht? Und da jetzt eine gute Begründung zu haben, die eben diskriminierungsfrei ist, objektiv gerechtfertigt, die machen ja den gleichen Job, warum hat der eine 400 mehr, der andere nicht, die transparent ist, das ist dann da an der Stelle tatsächlich die Herausforderung. Und wie gesagt, der Außertarif. Habe ich also jenseits der tariflichen Eingruppierung auch noch Mitarbeitende, die deutlich mehr verdienen als das höchste Tarifentgelt, dann brauche ich auch dort Strukturen. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, ja, du bist nicht mehr im Tarifvertrag und wie viel Geld willst du denn haben? Naja, okay, dann komm, schreiben wir auf, machen wir so. Das funktioniert halt nicht.
Das heißt, es ergeben sich ja dann doch für beide Gruppen Aufgaben, Aktivitäten für die einzelnen Institute. Das heißt, ich muss schauen bei meinen Leuten, die im Tarif eingruppiert sind, sind die auch richtig eingruppiert?
Ja.
Formulier es mal ein bisschen überspitzt oder haben wir dann jetzt hier jemanden vielleicht eine Zulage gewährt, um den zu gewinnen, weil das eine Person war, die wir auf jeden Fall vom Markt für uns gewinnen wollten? Oder gibt es andere Gründe, warum die Person eine Zulage bekommen hat, die nicht dem Tarif entspricht? Also hier wirklich die Analyse und einmal ganz klar zu gucken und wahrscheinlich auch kritisch mit sich selbst ins Gericht zu gehen, sprechen wir da hier dem Tarifvertrag. Und dann die zweite Gruppe, die außertariflichen Mitarbeitenden, wo wir auch eine ganz klare Struktur dann in Zukunft brauchen. Struktur, Transparenz und Kriterien. Warum bekommt jetzt Person 1 dieses Gehalt und Person 2 ein anderes Gehalt?
Ganz genau. Ganz genau. Das muss eben nachvollziehbar sein und das müssen eben Gründe sein. Oftmals wird ja dann gesagt, die Johanna hat halt noch eine Zulage bekommen im Vergleich zu Christian, weil sie so gut leistet. So, und da müssen wir jetzt dann wieder aufpassen, weil da kommt jetzt ein anderes Vehikel von der Seite reingefahren, insbesondere jetzt, wenn wir über Finanzdienstleistungsunternehmen sprechen. Und das ist die Institutsvergütungsverordnung, die für leistungsbasierte Zahlungen, also du bekommst eine Zulage, weil du einfach ein Gutleister bist, sehr enge Vorgaben macht, unter welchen Voraussetzungen du das bekommen darfst. Und der Gedanke dahinter ist, dass man sagt, wenn du und ich die gleiche Arbeit machen und es gibt hier die Möglichkeit auch noch sozusagen einen Leistungsbonus zu erwerben, also nochmal eine Zulage zu bekommen, weil man gut leistet, dann soll für uns beide, wenn wir unsere Tätigkeit da aufnehmen, klar sein, was müssen wir eigentlich tun, über welchen Stock müssen wir eigentlich springen, um an die 200 Euro, mal bei dem Beispiel zu bleiben, an die 200 Euro heranzukommen. Und dann sollen wir beide die gleiche Chance haben. Und dafür müssen aber die Kriterien vorher ganz klar auf dem Tisch liegen. So, du musst das tun und das tun und so leisten und so leisten und so leisten. Und das sind die genauen objektiven Kriterien, mhm, anhand derer das bewertet wird. Und dann bekommt jeder, der das erfüllt, bekommt dann auch die entsprechende vorher festgelegte Summe, die auch nicht in den Himmel steigen darf. Also man merkt schon, es ist alles sehr, sehr reguliert.
Mhm. Ja. Und die Flexibilität geht da deutlich verloren. Also
ja, das würde ich gar nicht sagen. Die Flexibilität ist schon noch da, aber sie folgt halt strengen Regeln.
Ja.
Und mit Blick jetzt auf Bestandsvergütungssysteme ist es in der Regel eigentlich immer so, wenn wir dann irgendwo reinschauen, dann sind ganz viele Instrumente und Ideen da, die man jetzt wieder, einfach weil man es nicht besser weiß, mhm, einfach so anwendet, wie man es schon 100 Jahre gewohnt ist. Und die man aber alle in sozusagen regelkonforme Instrumente überführen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man Leistungen nicht honorieren darf. Ist klar, das kann man machen. Aber es gibt halt,
auch.
Ja, und es gibt aber eben Regeln, die einzuhalten sind und die muss man kennen. Und wenn man die kennt, dann kann man das natürlich alles machen.
Ja, und ich würde aber auch tatsächlich sagen, der Shift geht stark in eine zentrale Steuerung. Also dieses Szenario, dass ich als Führungskraft sage, hey Christian, ja, du hast eine tolle Arbeit geleistet, ja, in den letzten Monaten. Ja. Ich möchte dir jetzt als Aufmerksamkeit Summe X nochmal zusätzlich zu deinem Gehalt zahlen. Das würde ja jetzt durch die Kombination aus Entgelttransparenzrichtlinie und Institutsvergütungsverordnung nicht mehr funktionieren. Also ich müsste eigentlich vorher sagen, hey Christian, wenn du diesen Zusatz haben möchtest, dann musst du in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr diese folgenden Kriterien erreichen und alle deine Kollegen haben die gleiche Chance, diesen zusätzlichen Bonus zu erhalten.
Genau. Mhm. Und dann wird ein Schuh draus, dann kann ich letztlich leistungsorientierte Vergütung machen. Aber letztlich einfach zu sagen, man will da so ein bisschen die Willkür rausnehmen.
Ja.
Denn wenn es nicht dokumentiert ist, wenn es vorher nicht klar ist, wofür gibt's denn hier jetzt eigentlich so eine Zulage, dann ist natürlich der Willkür Tür und Tor geöffnet. Dann kann ich auch sagen, na gut, also der Dieter hat mir jetzt immer die Tasche zum Auto getragen, da muss ich jetzt mal was machen. Und dann kriegt er plötzlich für vollkommen sachfremde Erwägungen hier eine Zulage oder wir sind zusammen bei dem Kegelclub. Und wir sind gute Buddies und mit dem verstehe ich mich am besten und da mache ich jetzt mal was gehaltlich. Also solche Sachen, das soll es halt nicht geben und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, kann glaube ich jeder verstehen, dass man solchen Gelegenheiten die Tür verschließen will.
Ja, das würde ich so unterstützen. Ganz viel schwingt ja bei der EU-Entgelttransparenzrichtlinie auch dieses Thema Gender Pay Gap mit. Und du hattest ja vorhin auch schon gesagt, dass es auch Teil der Berichtspflicht ist, dass die Unternehmen in Zukunft eben da regelmäßig drüber berichten müssen. Ich finde aber, da steckt eigentlich noch viel mehr dahinter, hinter der EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Es geht gar nicht drum, ich sag mal in Anführungszeichen, nur das Thema unterschiedliche Gehälter zwischen Männern und Frauen glatt zu ziehen, sondern viel weiter eigentlich da eine größere Fairness und Gleichheit zu schaffen, egal ob es jetzt in Bezug auf das Geschlecht oder auch weitere Merkmale ist, dass wirklich Personen, die den gleichen Job machen, die gleichen Aufgaben umsetzen, dann auch wirklich das gleiche Gehalt bekommen.
Ja, und das ist genau der Aufhänger. Und insofern ist diese, wir hatten das anfangs ja mal versucht auf einen Satz zu bringen, gleiches Geld für gleiche Arbeit, das ist ja so ein bisschen wie die Forderung nach Weltfrieden. Da kann ja jetzt erstmal keiner sagen, nee, also das sehe ich jetzt gar nicht ein. Ich finde schon, dass gleiche Arbeit ungleich bezahlt werden müsste. Also hinter dieser Forderung kann sich jeder versammeln. Jetzt, wenn es an die Umsetzung geht, wie setze ich denn jetzt sowas um? Und wie gehe ich jetzt eigentlich mit Ungleichheiten, die ich jetzt schon habe in meinem, keiner fängt ja jetzt einfach und gründet morgen ein Unternehmen und kann nochmal alles sauber aufsetzen. Alle haben ja aktuell Gehaltsstrukturen. Menschen verdienen ja gerade irgendwas und machen möglicherweise die gleiche Arbeit und verdienen trotzdem unterschiedlich. Und da letztlich jetzt einen Weg zu finden, wie man das bereinigt, um dann zumindest mal mittelfristig garantieren zu können, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wenn ich da anfange oder wenn ich befördert werde oder den Job wechsle, muss ich hier keine harten Gehaltsverhandlungen führen, sondern ich kann mich eigentlich darauf verlassen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die rechts und links von mir arbeiten und das Gleiche machen, auch nicht mehr oder weniger verdienen als ich.
Ja, wir kommen auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wie konkret du vorschlagen würdest, wie die Unternehmen vorgehen sollten, um da konform zu sein mit der Richtlinie. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, die ich immer schon mal so gern stellen wollte. Und zwar geht es da um das Thema Vergleichbarkeit. Du hast ja schon gesagt, es geht darum, gleichwertige Tätigkeiten zu definieren und dann da eine Vergleichbarkeit im Gehalt oder gleiches Gehalt zur Verfügung zu stellen. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite und ich und mein Kollege Paul, wir sind die einzigen zwei, die diesen gleichen Job haben, also die gleichwertige Tätigkeit. Und ich möchte jetzt wissen, ob wir das gleiche Gehalt verdienen oder ob da ein Gap besteht. Dann würde ich ja quasi mit der Auskunftspflicht genau erfahren, was Paul jetzt verdient.
Ja,
und
genau.
Wie kann das mit dem Datenschutz konform sein?
Ja, aber also wenn du jetzt genau wüsstest, was Paul verdient, dann haben wir ja das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich Transparenz. Wir haben jetzt Transparenz darüber, was der verdient. Und die Überraschung, wenn man dann den Umschlag aufmacht und auf die Zahl guckt, die Überraschung sollte ja eigentlich sein, da steht das Gleiche drauf, was ich auch habe, weil wir machen ja gleichwertige Arbeit. Insofern dürfte da ja eigentlich gar keine Überraschung entstehen. Und ich müsste ja eigentlich in dem Moment, wo ich weiß, wir sind beide, ich sag jetzt irgendwas, wir sind beide Projektleiter, dann ist ja klar, was der verdient, weil der verdient ja wohl hoffentlich das Gleiche wie ich. So, ja. Also insofern werden ja auch diese ganzen Verschwiegenheitsklauseln, die man möglicherweise noch
sagen.
In einem alten Vertrag hat, so hier über Gehalt ist Stillschweigen zu bewahren und so, das wird alles nichtig. Also das, selbst wenn ich das im Vertrag drinstehen habe, muss ich mich da nicht dran halten, weil es natürlich widersinnig ist zu sagen, ich möchte Transparenz, ich möchte, dass alle wissen, wer hier wie viel verdient. Und wenn ich mich nicht in Anführungszeichen unanständig bedient habe in der Vergangenheit, dann habe ich davor ja eigentlich auch gar keine Angst. Dann kann ich das ja offenlegen und sagen, ja, die Anforderungen an meinen Job sind halt die und die und die. Die sind besonders hoch, deswegen habe ich ein höheres Gehalt. Und die Anforderungen an deinen Job sind etwas geringer. Und deswegen hast du hier erst einmal ein geringeres Gehalt.
Ja, und in vielen Arbeitsverträgen ist das ja tatsächlich so noch verankert, dass man da eine Klausel drin hat, wie du sagst, Verschwiegenheitspflicht.
Ja, kann man vergessen. Kann man vergessen, ist auch kein Abmahnungsgrund mehr. Das ist tatsächlich die Vergangenheit.
Ja, interessant, wenn man so ein regulatorisches Paket dann da so ein bisschen auspackt, was da alles noch drin ist. Wir sprechen ja dann nicht nur über die gesetzlichen Regelungen, sondern es ist ja dann auch gerade in Deutschland, wir hatten es am Anfang schon erwähnt, eine wahnsinnige kulturelle Veränderung. Bisher war es ja häufig noch so, Gehalt, das ist was, das spricht man nicht an, da redet man eigentlich nicht drüber. Ja. Und da wirkt ja dann jetzt die Richtlinie stark dagegen.
In der Praxis beobachte ich da auch tatsächlich irgendwie von den Generationen einen Unterschied. Also ich sehe, dass jüngere Mitarbeitende deutlich offensiver mit dem Thema umgehen und auch wesentlich transparenter sind, da gar nicht diese Hemmschwellen haben, auch untereinander auszutauschen. Was verdienst du? Was verdiene ich eigentlich? So in meiner Generation ist es dann tatsächlich noch ein Thema, über Geld spricht man nicht. Hanseatische Zurückhaltung, aber tatsächlich, das wird sich ändern, das wird sich massiv ändern. Ich finde es eigentlich gut. Es soll ja, eigentlich sollte ich doch mich um meinen Job kümmern und nicht immer die ganze Zeit drüber nachdenken, verdienen die rechts oder links jetzt deutlich mehr als ich und habe ich gut genug verhandelt, habe ich oft genug gefragt.
Ja, und das macht es natürlich dann auch für die Bewerber im Zweifel in dem Bewerbungsprozess deutlich einfacher, wenn ich schon konkret weiß, bewerbe ich jetzt mich auf diese Stelle, weil da Gehalt X zu erwarten ist, oder spare ich mir vielleicht den Prozess? Das Erwartungsmanagement wird dadurch natürlich total unterstützt. Vielleicht dazu noch eine Frage, gilt das dann auch für die internen Stellenausschreibungen? Also wenn ich jetzt intern im Unternehmen...
Ja, selbstverständlich. Also selbstverständlich muss ich auch da offenlegen. Ja. Ich habe hier, also insofern ist der Vergleich mit dem Stuhl, glaube ich, wirklich gut. Ich habe hier einen freien Stuhl, da hängt ein Preisschild dran. Also das kann man auf diesem Stuhl verdienen. Und das ist das Preisschild. Punkt. So. Und wenn ich dann sage, das ist mir aber deutlich zu wenig, dann ist es halt nicht mein Stuhl. Da muss ich mir einen suchen, wo ein anderes Preisschild dran hängt. Und ich muss als Unternehmen jetzt dann auch wirklich überlegen, ich habe jetzt eine Bewerberin, Bewerber, der möglicherweise deutlich mehr verlangt, um sich da drauf zu setzen. Wenn ich dem stattgebe, laufe ich halt Gefahr, dass ich alle, die gleichwertige Arbeit machen mit dieser Person, dass ich die entsprechenden Stellen auch entsprechend hochsetzen muss. Ja. Und dann kann so ein Zugeständnis, wo ich denke, die Bewerberin will ich aber unbedingt haben, So ein Zugeständnis kann dann plötzlich sehr teuer werden, weil ich letztlich alle, die auf der Ebene sind, die natürlich ein Fragezeichen haben, verstehe ich jetzt gerade nicht. Die macht die gleiche Arbeit wie wir und verdient irgendwie 10 mehr, verstehe ich gerade nicht.
Ja. Ja klar, wenn man ganz plakativ jetzt auf dein Stuhlbeispiel guckt, wenn ich in den Laden gehe und da steht 5-mal der gleiche Stuhl und einmal kostet der 100 Euro und einmal kostet der 500 Euro, dann frage ich mich ja auch, warum ist dieser Preisunterschied da?
Selbstverständlich.
Klar.
Selbstverständlich.
Und du hast jetzt aber gesagt, dann müssten die Unternehmen, wenn wir bei diesem Stuhlbeispiel bleiben, auch alle auf die 500 Euro hochgehen bei den einzelnen Stellen, weil wir eben nicht nach unten korrigieren, richtig? Also wenn ich jetzt 5-mal die gleichwertige Tätigkeit habe, mit unterschiedlichen aktuellen Gehältern versehen, dann müsste ich die alle auf die höhere Ebene ziehen.
Ich muss das nicht. Ich kann natürlich auch mit Änderungskündigungen arbeiten und so, aber das ist natürlich in der betrieblichen Praxis, ist das ja ein fürchterliches Schreckgespenst, die Änderungskündigung. Wie oft ist sie erfolgreich dann, wenn man das tatsächlich dann womöglich noch gerichtlich ausficht? Also, und das ist ja eigentlich alles Teufelszeug. Das Verhältnis zu einem Mitarbeitenden, wo ich mich dann schon vom Arbeitsgericht gesehen habe, anlässlich einer Änderungskündigung, da kann man sich ja ausmalen, wie toll dieses Arbeitsverhältnis dann für die Zukunft ist. Also das sind alles keine Instrumente. Natürlich wird da viel mit Besitzstand gearbeitet, aber das ist halt extrem gefährlich und man muss wirklich genau hinschauen, wie sieht meine Payroll aus? Wo sind hier die Unterschiede, wenn das gleichwertige Tätigkeiten sind? Worin sind die begründet? Und habe ich dafür wirklich einen Nachweis? Dieser Gehaltsunterschied lässt sich verargumentieren. Der ist objektiv, transparent und diskriminierungsfrei.
Was passiert denn jetzt konkret für mich als Unternehmen, wenn ich nicht der Richtlinie entspreche? Kommt dann ein regelmäßiger Prüfer vorbei, der sich anschaut, sind alle meine Tarifmitarbeiter auch wirklich richtig eingruppiert? Wird der Tarifvertrag richtig angewendet? Habe ich ein gutes System für meine außertariflichen Mitarbeitenden? Was erwartet mich denn da jetzt als Unternehmen?
Also wir haben schon alleine aus der Institutsvergütungsverordnung natürlich, was jetzt das Thema Prüfungen angeht, Aktivitäten, wo Banken dann und Sparkassen auch geprüft werden. Und wir sehen da eine erhöhte Tätigkeit und wir sehen da auch jetzt ein anderes Detaillevel, was die Vorlage von Dokumenten angeht, was insbesondere variable Zahlungen angeht. Was läuft denn da? Wo kommen denn diese Zahlungen her? Sind die alle compliant? Ist das alles regelkonform erfolgt? Und insbesondere, wenn eben Zahlungen nicht regelkonform sind, habe ich dann gleich das nächste Problem in der Entgelttransparenzrichtlinie, weil du dann etwas bekommen hast, möglicherweise, was nicht regelkonform ist. Ich habe das nicht bekommen. Und für dich gibt es keinen Grund, weil es ja eben gar nicht regelkonform ist, dass du es bekommen hast. Also da komme ich dann quasi in Teufels Küche. Insofern ist die Arbeit, die jetzt dann letztlich zu tun ist, wirklich alles darauf auszurichten, gleiches Geld für gleiche Arbeit.
Und wie ich es jetzt verstanden habe, einerseits natürlich das Risiko, dass ich eine Prüfung habe und dort Feststellung, aber gleichzeitig, ich würde es jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen packen, auch das Risiko, dass ein Mitarbeiter Auskunft verlangt oder eben Einspruch einlegt und sagt, ich gehe jetzt davon aus, wenn wir auf unser Beispiel von vorn zurückkommen, Paul verdient deutlich mehr als ich, ich bin überzeugt, wir haben aber eine gleichwertige Tätigkeit, dann gemäß der Beweislastumkehr muss jetzt das Unternehmen nachweisen, dass wir eben entweder keine gleichwertige Tätigkeit haben oder mir das gleiche Gehalt wie Paul geben.
Ja, und das ist natürlich dann schwer, wenn wir in einem Team arbeiten. Wir nehmen die Aufgaben vom gleichen Stapel runter und arbeiten hier quasi den ganzen Tag Hand in Hand. Dann zu sagen, du machst ja eigentlich einen ganz anderen Job als der Kollege, der da so viel mehr verdient. Das funktioniert ja in der Praxis dann auch schlecht. Und man darf ja auch den kulturellen, den Wohlfühlfaktor nicht vergessen. Wenn ich lerne, dass ich hier in einem Team sitze und wir sind zu fünft und ich bin irgendwie, wenn ich mir die Auskunft gezogen habe, stelle ich fest, ich habe hier meine Haut irgendwie nicht teuer genug verkauft. Ich bin jetzt extrem unterbezahlt und muss irgendwie 2 Jahre stricken, was die Kollegen schon in einem Jahr bekommen. Das ist ja höchst irritierend und verstörend dann. Und dafür, insbesondere wenn es dafür keine vernünftige Begründung gibt, dann wird man ja sagen, also ehrlich gesagt, ich bin enttäuscht, um es mal ganz milde auszudrücken.
Ja, das ist dann wieder die kulturelle, menschliche, motivationale Komponente, die dann eben auch ein Gehalt haben kann, gerade wenn es in so einem Teamkontext ist.
Ja.
Also es ist echt ein richtiger Gamechanger, was da kommt, beziehungsweise was ja eigentlich jetzt auch schon da ist und wo die Unternehmen dann jetzt auch schon dran gemessen werden. Was würdest du denn jetzt empfehlen einer Bank, die sagt, wir müssen jetzt hier loslegen, wir wollen was tun. Der Appell ist angekommen, wir sollten nicht warten, bis die deutsche Gesetzgebung da ist. Wie würdest du das Vorgehen hier strukturieren?
Ja, also tatsächlich gibt es gar keinen Grund zu warten, bis diese Richtlinie da ist, weil es tatsächlich auch so ist, diesen Grundsatz gleiches Entgelt, den gibt es ja schon heute schon. Das heißt, Unterschiede bei der Bezahlung von vergleichbaren Beschäftigten, das muss ich heute schon begründen können, schon wegen AGG, wegen Entgelttransparenzgesetz und so weiter. Die wesentlichen Inhalte der Richtlinie liegen ja auch schon fest. Also wie eingangs schon erläutert, Öffnungsklauseln gibt es da nur wenige. Insofern kann ich mich darauf einrichten, da kommt was und es kommt wirklich massiv. Und diese ganze Umsetzung, was ich dann da alles vorbereiten und bereinigen und berichtigen und angleichen muss, das ist halt komplex und zeitintensiv. Und weil es um Vergütung geht, es ist mitbestimmt. Das wird oft vergessen. Nach dem Motto, ja, dann baue ich das schnell um. Ja, so schnell umbauen ist da nicht, weil da spricht dann mein Sozialpartner, der sitzt mit am Tisch und der möchte auch abgeholt werden und der hat da auch ein Wörtchen mitzusprechen. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Ja, wo fängt man an? Die Mutter aller Dokumente ist die gute alte Stellenbeschreibung tatsächlich. Über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Weil die Stellenbeschreibung mir natürlich die Grundlage dafür bietet, überhaupt mal zu bestimmen, was sind denn die Anforderungen an deine Stelle? Was treiben denn die Mitarbeitenden da in der Abteilung und in der Abteilung und auf der Stelle und in der Funktion? Um überhaupt dann mal feststellen zu können, ja, da sind ja viel höhere Anforderungen und da sind viel niedriger. Die können wir unterschiedlich bezahlen. Das muss unterschiedlich vergütet werden. Das heißt, der Anfang ist erstmal zu gucken, habe ich eigentlich Stellenbeschreibung und sind die aktuell? Und Erfahrung ist, ja, manchmal gibt es welche. Oft sind sie nicht im gleichen Format, oft bedienen sie nicht die Eingruppierungsmerkmale oder die eben dann jetzt hier diese Entgelttransparenzrichtlinienkriterien. Sie sind nicht aktuell und vermutlich hat man es auch nicht für jeden Job. Das wäre mal so die erste Hausaufgabe, die man zu erledigen hätte. Und der zweite dringende Appell wäre, nehmt euch eure Gehaltslisten her, lasst euch mal aus dem Gehaltssystem die verschiedenen Lohnarten rauswerfen. Unterstellt mal, dass die tariflichen Lohnarten alle mit rechten Dingen zugehen, hoffentlich, dass da keine Fehler gemacht werden in der Anwendung des Tarifvertrags. Das ist dann nochmal so eine zweite Baustelle. Und schaut euch mal vor allem die außertariflichen Lohnarten an, also persönliche Zulagen, Funktionszulagen, was da so alles gezahlt wird, Bonifikationen, variable Dinge, soweit es dann eben keine tariflichen Vergütungsinstrumente sind, prüft die mal.
Und da gehören ja auch die nicht monetären Bestandteile dazu, richtig? Also wenn ich jetzt einen Dienstwagen bekomme etc.,
ja, selbstverständlich,
dann
ja.
Wird das ja auch mit reingerechnet.
Ja, Aktienpakete, Long-Term-Incentives, alles Mögliche kann da hochkommen. Genau, und deswegen sollte man sich's mal anschauen und dann mal schauen, wenn die auf der gleichen Ebene unterwegs sind, also mal per se gleichwertige Arbeit verrichten. Warum hat denn der jetzt hier ein Aktienpaket und einen Dienstwagen und die hat es nicht? Was ist denn da los?
Ja.
So. Und da wirklich mal zu schauen, kann ich diese, wenn es da Unterschiede gibt, mag ja welche geben, die ich begründen kann. Ist das dokumentiert? Wo kommt dieser Unterschied her? Und was ist der Grund? Und hält der Grund einer Überprüfung nach Entgelttransparenz, hält der Stand? Und wenn nicht, muss ich was tun?
Okay, das heißt, ich habe quasi schon meine Stellenbeschreibungen jetzt einmal mir angeschaut. Ich habe meine Lohnarten analysiert mit Fokus auch nochmal ganz explizit auf die außertariflichen Mitarbeitenden. Wie geht's dann weiter?
Ja, dann würde ich mir mal anschauen, wie diese Berichtspflichten aussehen. Wie sieht mein Auskunftsprozess aus? Also mal gesetzt im Fall, es kommt jetzt jemand und fragt, habe ich dann eigentlich alle Daten zur Hand, die ich da zur Verfügung stellen muss? Ich habe zwar 2 Monate Zeit, um so ein Auskunftsbegehren zu bedienen, aber ich sollte mir natürlich idealerweise nicht erst, wenn jemand fragt, überlegen, wie geht denn das jetzt, sondern schon mal vorher überlegen. Und auch Gender Pay Gap kann ich mir schon angucken. Also das wird ja kommen. Ich werde ja gefragt werden, wie sieht denn das bei dir aus? Und wenn das über 5% bereinigtes Gender Pay Gap ist, dann kann ich mich darauf einstellen, dass ich mich da mit meinem Sozialpartner hinsetzen muss, um Maßnahmen zu vereinbaren. Das würde ich mir tatsächlich gerne ersparen und schon mal proaktiv rangehen und sagen, ich schaue es mir mal an unter dem Aspekt Gender Pay Gap. Und wenn da eins ist, was kann ich tun, um das zu beheben? Und da ist natürlich dann der Lösungsweg tatsächlich jedem immer sehr individuell. Die einen müssen halt das machen, die anderen müssen halt irgendwas anderes machen. Das hängt dann sehr davon der Einzelsituation ab. Aber mal diese grundsätzlichen Dinge sich anzuschauen, weil klar ist, da kommt was, das kann nicht schaden.
Okay, aber es hört sich nach einem schon komplexeren Prozess an und einiges, was da auf die Finanzdienstleister zukommt.
Deswegen, weil Vergütung natürlich so ein zentrales Thema ist und weil natürlich auch in der Vergangenheit, insbesondere dann die Tarifverträge, ja auch nicht so angewendet wurden, wie es da drin steht. Ne? Also man hat dann nicht die Stellen eingruppiert, also gesagt, meinetwegen jetzt, wenn man da im öffentlichen Dienst ist, die Stelle ist ein B2, sondern es kommt jemand rein und sagt, ich hätte gern so ein Geld verdienen. Dann sagt man, ja, okay, das ist, glaube ich, B2. So, wenn die Person dann auf der Stelle sitzt und sagt, so, jetzt würde ich aber gerne mal mehr verdienen, dann ist die Person in der Vergangenheit da sitzen geblieben und war dann plötzlich B3. Das kann gar nicht sein, weil der Tarifvertrag sagt, wir bewerten und vergüten Stellenanforderungen, nicht Personen. Das heißt, wenn ich mich gehaltlich entwickeln will, von B2 auf B3 beispielsweise, dann muss ich die Stelle wechseln. Das ist in der täglichen Praxis in der Regionalbank ganz oftmals überhaupt nicht der Fall, sondern ich werde auf der Stelle B1, B2, B3. Kann ja gar nicht sein, weil sich ja die Anforderungen der Stelle gar nicht verändert haben. Da sagt man einfach, okay, ich gebe dir einfach mehr Geld. Dann die persönlichen Zulagen, Giftschrank, hatten wir ja schon gesagt. Und dann haben wir natürlich auch dieses Thema außertariflich Beschäftigte. Ja, kann man nicht genug darauf hinweisen. Ich muss halt wirklich alles geregelt haben und kann nicht einfach sagen, ja, okay, ich nehme mich jetzt mal raus aus dem Tarif und da ist dann freies Schießen. Auch dort alles regelbasiert.
Wir haben jetzt viel über die, ich sag mal, Herausforderungen, großen Arbeitspakete da gesprochen, die gestemmt werden müssen. Vielleicht zum Ende nochmal die Frage, würdest du sagen, es gibt auch positive Aspekte?
Ich finde, also ehrlich gesagt, ich bin ein totaler Fan der Entgelttransparenzrichtlinie. Ich finde es eigentlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich finde das eine total legitime Forderung zu sagen, für gleichwertige Arbeit wird es doch hoffentlich gleiche Vergütung geben. Ich finde, es ist eine ganz tolle Chance für Unternehmen jetzt schon zu sagen, guck mal, bei mir ist es wirklich transparent. Du kannst, wenn du zu uns kommst, kannst du dich drauf verlassen. Du wirst hier keine böse Überraschung erleben. Nach 3 Jahren feststellen, deine Kollegen rechts und links verdienen viel mehr als du. Du kannst dich hier wirklich auf die Arbeit konzentrieren. Und wenn es dann hier durch einen internen Stellenwechsel du dich weiterentwickelst, musst du diesen ganzen Klimbim, den man heute hat, jetzt muss ich aber hart verhandeln, jetzt geht's rauf, jetzt muss ich denen aber sagen, so, das bin ich wert, das bin ich wert. Diese ganzen Ratgeber, die können dann alle in den Schrank, weil ich diesen wirklich lästigen Teil, das ist lästig für Führungskräfte und das ist auch lästig für Mitarbeitende, das fällt einfach weg. Und allein das finde ich schon so positiv, dass ich einfach sage, okay, alle Stellen hier im Haus haben ein Preisschild. Wenn ich sage, ich will auf diesen Stuhl, dann weiß ich im Voraus, also genau ja wie im Möbelhaus, wenn es der sein soll, dann ist da ein Preis dran. Und ich kann sicher sein, jeder Stuhl, der so ist, hat den gleichen Preis. Super.
Vielen Dank, lieber Christian, für die spannenden Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Wirklich sehr interessant, mehr zu erfahren.
Total spannendes Thema und ich glaube, dass da noch viele Unternehmen eine große Überraschung erleben werden, was da auf sie zukommt, weil das, glaube ich, so in dem Umfang gar nicht bekannt oder bewusst ist.
Das kann ich mir gut vorstellen. Vielen Dank. Ja, wie ihr wisst, freuen wir uns immer über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Kommt da gern einfach auf uns zu. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und empfehlt ihn in eurem Umfeld weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Sound of Finance.